Eine Predigt über die Schöpfung. Und jetzt meint sicher jeder, ich hätte mir das ausgesucht. Aber das ist nicht so. Ich habe auch hierzu wieder eine Vorlage benutzt, wie ich das gerne tue. Und dann gewaltig darin rumgearbeitet. Ich lese uns zuerst den Predigttext aus 1. Mose 2, die Verse 4b bis 15. 1. Mose 2 ab 4b. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war alles das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilte er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedulacharz und den Schohammstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Ein ganz kleiner Moment. Wir haben eben Gottes Schöpfung in großartigen Bildern gesehen, Wolkengebilde. Wir haben gesungen vom All, von der ganzen Schöpfung. Und ich fange mal ganz klein an. Ich war jetzt vor nicht allzu langer Zeit am Gardasee, viele von euch wissen das vielleicht auch. Und ich war nicht nur wegen der Schönheit der Schöpfung dort, der Schönheit der Berge und des Seen, sondern auch wegen der kleinen Dinge, nämlich der Blumen. Von einem möchte ich euch am Anfang erzählen, weil das ist für mich was ganz Faszinierendes. Es gibt eine Blume, die so klein und zart ist, dass ich es euch nicht mal ein Bild zeigen würde, gerne, weil es würde euch nicht imponieren. Klein, zart, unscheinbar. Aber diese Blume gibt es nur an ganz, ganz, ganz wenigen Stellen auf der Erde überhaupt. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Stellen, wo die überhaupt nur vorkommt. Es ist ein ganz besonderer Steinbrech, der sogenannte Spinnwebsteinbrech. Heike wird es wissen. Ja. Wir haben als Familie schon Ausflüge zu einer solchen Stelle gemacht, um den dort zu zeigen. Der Spinnwebsteinbrech hat die Eigenschaft, dass er unter Felsüberhängen wächst. Das heißt, dort kommt so gut wie gar kein Regen hin. Und vom Felsen, vom Kalkfels abgewitterter Staub liegt da unten auf dem Erdboden und ist pulvertrocken. Und nur ab und zu, wenn es richtig kräftig regnet, spritzt es da rein. Das ist die ganze Wasserversorgung für diesen Steinbrech. Und das ist auch der Grund, weshalb es den nur an ganz, ganz wenigen Stellen gibt. Wie gesagt, im Gardaseegebiet an 3, 4 Stellen. Und sowas ist schon toll. Und ich frage mich, warum hat Gott sowas gemacht? Natürlich nur, um die Botaniker zu begeistern. Niemand anders hat wohl wirklich einen echten Nutzen davon, aber ich bin wirklich fasziniert von so etwas. Schöpfung, faszinierend. Wie lang ist es denn her, und jetzt komme ich zu dem, was hier also vorgedruckt ist, wie lang ist es denn her, dass ihr zuletzt Anlass hattet, die Schöpfung ganz bewusst wahrzunehmen? Ist es schon 2 Wochen her, vielleicht beim Spaziergang mit dem Hund? Oder war es wie bei mir im Urlaub? Oder ist das Gefühl schon wieder ganz weit weg? Atmet ihr schon die Andeutungen des Herbstes, wenn es morgens neblig ist und der Abend, der Tau schon recht früh fällt? Schenkt uns dieser September einen wunderbaren Altweibersommer? Bislang können wir nicht klagen. Mit den richtigen Augen nehmen wir ganz viel wahr. Und man kann auch in dieser Natur, in diesem, was wir dort an Schöpfung erkennen und sehen, auch Gott erkennen. Ein Regentropfen kann einfach nur nass sein, wenn ich den Schirm vergessen habe und es tropft mir ins Genick. Aber er kann auch wunderschön sein, wenn er an einem Blatt hängt, glitzernd wie Glas oder langsam an einer Fensterscheibe runterläuft und dort Muster auf die Scheibe malt. Und er bedeutet Wasser, das heißt Leben nach einer Trockenperiode. Und dann sind wir, so wie einen haben, dankbar, dass wir den Garten nicht gießen müssen und der Boden sich einmal wieder richtig satt trinken kann. So viel Schönheit im ganz alltäglichen Wetter oder in den Wolken oder an den kleinen Blumen unter den Steinen überhängen. So viel Lebensweisheit im ganz alltäglichen Wetter. Wann hast du zuletzt einen Menschen als Geschöpf Gottes einfach nur mal angeschaut, wahrgenommen, wie er geht, wie er steht, wie er gestikuliert, redet, lacht, schweigt, zuhört, etwas tut, davongeht? Bei Babys passiert uns das manchmal, wenn wir so merken, was wir auf einmal neu gelernt haben. Und wenn wir das tun, wenn wir Menschen so anschauen als Geschöpfe Gottes, kommen uns auch immer wieder andere Menschen in den Blick. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott der Herr hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Ackerboden bestellte. Aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und drängte die ganze Fläche des Ackerbodens. Etwas andere Übersetzung, gewählt deswegen, weil hier Ackerboden steht. Das ist das hebräische Adama, ich kann kein Hebräisch. Und das erinnert schon sehr stark an Adam, wie Adama. Ja? Gute, fruchtbare Ackererde, die nur darauf wartet, dass sie Pflanzen und Früchten zur Reife verhelfen darf. Und dann steht auch darin, aus diesem Stoff sind auch wir gemacht. Wir Menschen, du und ich, von der Erde sind wir genommen und wenn wir sterben, wird auch unser Leib wieder zur Erde. Chemisch gesehen ist das ein bisschen fragwürdig, weil es ist noch ein bisschen mehr als Ackerboden, der in uns ist. Aber so im Großen und Ganzen stimmt schon. Ganz viel Kohlenstoff. Ackerboden. Ich weiß nicht, was euch bei diesem Begriff in den Sinn kommt. Für mich ist das erstmal nicht so ganz was Positives. Für Landwirte vielleicht schon. Ackerboden bedeutet für mich so etwas wie Thüringen. LPG, kilometerweise nichts anderes als Rüben, Mais, irgendwas. Aber Ackerboden, wenn man ihn so versteht, wie das hier steht, wenn man ihn als etwas Fruchtbringendes ansieht, etwas, das eine wichtige Grundlage allen irdischen Lebens ist, dann ist das durchaus ganz tröstlich und nicht etwas Trostloses. Und weder das Leben noch das Sterben wird dann überhöht, sondern gehört wieder zum Leben schlechthin dazu. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, wie Jesus ihn nennt, der sorgt dann dafür, dass jeder, der in Christus lebt, ewig lebt, auch über den leiblichen Tod hinaus. Wir sollen ja wieder zu Erde werden. Und dieser Geist, das ist jetzt diese ganz besondere Zutat, die es noch braucht, neben dem Ackerboden einen Menschen zu erschaffen. Diese Ruach, wo ist die Petra? Ja, ich habe aufgepasst. Diese Ruach. Die erschafft erst aus Materie einen lebendigen Menschen. Der Mensch wird erschaffen als gegenüber Gottes und er wird als Mann und Frau erschaffen. Das heißt, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Nun läuft da also ein Mensch herum, ein geistbegabter Mensch, ein Freund Gottes. Aber wo läuft darum? Was für einen Lebensraum hat Gott Vater uns ursprünglich zugedacht? In welchen Kontext hat er uns gestellt? Ich lese Vers 8. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Also wohin hat Gott den Menschen gestellt? In einen Garten. Gott hat den Garten Eden geschaffen. Ursprünglich steht im Text da, wieder geklaut von einem, der das besser weiß als ich, Paresgarten. Und aus diesem Paresgarten hat sich dann Jahrhunderte später erst, nicht im Originaltext, diese Paradiesvorstellung entwickelt. Paradies hat für mich manchmal so etwas mehr als Garten, das hat sowas wie Schlaraffenland. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Paradies hört. Einfach Mund aufmachen, alles fliegt rein. Das steht hier nicht. Hier steht Paresgarten. Erst mit der Septuaginta wurde daraus dann Paradies, also die griechische Übersetzung hat aus dem Paris das Paradies gemacht. Gott hat also für den Menschen einen Garten als Lebensraum geschaffen. Einen Garten immerhin, keine Wüste, die öde und trocken ist, kein Gebirge, was einem vielleicht sogar Angst machen kann manchmal, und kein Flusstal, was zwar erstmal sehr fruchtbar ist, aber manchmal auch überschwemmt wird. Nein, es ist ein Garten. Und ein Garten bedeutet, da ist etwas mit einem Zaun drum, nicht damit man nicht raus kann, sondern damit nichts reinkommt. So ein Schutzraum. Und was gibt es da in diesem Lebensraum des Menschen? Es gibt dort Bäume, die Schatten spenden, die schön anzusehen sind und die leckere, essbare Früchte tragen. Also, es geht um gutes Klima, es geht um Schönheit und um Nahrung. Das sind gute Motive, um zu leben, finde ich. Und dann gibt es noch einen Lebensbaum und einen Baum der Erkenntnis. Und Leben bedeutet Gesundheit, Vitalität und Lebenswille. Und Erkenntnis bedeutet Wissen, Lernen, Denken, Benennen, Entwickeln, kurz Leben gestalten. Leben gestalten. Und genau das soll der Mensch in diesem Garten ja auch tun. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Gilt das für uns auch heute noch? Müssen wir nicht weiterdenken, das Aber sofort dahinter setzen, sofort auch alle Entgleisungen und all das Tödliche, das vom Menschen ausgeht, benennen? Ja, aber erst später. Jetzt noch nicht, erst wenn wir weiterlesen dann. Jetzt bleiben wir erst einmal im Garten bei den Grundzügen des Lebens. Und die Botschaft dazu ist erstmal ganz schlicht. Wir sind eingeladen, den Lebensgarten ganz positiv wahrzunehmen und so positiv zu gestalten, wie wir es gerade gehört haben. Ernähre dich von gesundem Essen, schade niemandem, nimm die Schönheit wahr, die in allem wohnt, verstehe deine Arbeit als Gestalten des Lebens und nicht als Strafmandat, das nichts als Plackerei bedeutet, selbst wenn du abends ganz müde nach Hause kommst. Überarbeite dich nicht, manchmal haben wir es ja auch in der Hand. Erlaube dir zu leben und zu lieben. Erkenne, dass Gott der Herr des Himmels und der Erde ist und nicht du. Das ist wahre Weisheit. Und setze die Dinge in deinem Leben in die richtige Perspektive. Sorge nicht, haben wir vielleicht heute Morgen schon im Wochenspruch gelesen. Sorge nicht, denn jeder Tag hat ja seine eigene Last. Lebe heute, lebe im Schutzraum, den Gott dir anbietet, atme tief ein, nicht nur frische, frühherbstliche Luft, sondern den Geist Gottes, der dich daran erinnert, dass das Leben gut ist. Gestalte selber gutes Leben, nicht nur für dich, auch für andere. Hole andere Menschen in deinen Lebensgarten hinein und zeige ihnen, wie Gott das eigentlich gedacht hat. Lebe in Gottes Namen und liebe in Gottes Namen. Amen. Das war der Predigtext, den ich als Vorlage hatte. Und ich muss euch sagen, er hat mich zwar auf der einen Seite sehr berührt, angesprochen, auf der anderen Seite aber auch sehr unbefriedigt zurückgelassen. Ganz unzufrieden war ich mit diesem Schluss. Dieser so positiv wirkende Schluss. Lebe heute, lebe im Schutzraum, den Gott dir anbietet, atme tief ein, nicht nur frühherbstliche Luft, sondern den Geist Gottes, der dich daran erinnert, dass das Leben gut ist. Gestalte selber gutes Leben, nicht nur für dich, auch für andere. Hole andere Menschen in deinen Lebensgarten hinein und zeige ihnen, wie Gott das eigentlich gedacht hat. Lebe in Gottes Namen und liebe in Gottes Namen. Ein bisschen Paradies. Ein bisschen Himmel auf Erden, ein bisschen so, wie sich Gott die Schöpfung gedacht hat. Er hat ja gesagt, es ist gut geworden. Dann herrschen Liebe, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Ich weiß nicht, woran euch das erinnert. Mich erinnert das an Herr. Das Musical, vielleicht kennen es die Jüngeren von euch schon gar nicht mehr, so die Hippie-Zeit, das Idol der Hippie-Zeit, Liebe und Freiheit, ein bisschen Himmel auf Erden, nach Gottes Plan, aber eben nur ein bisschen. Und das ist das, was mich, wenn wir in diese Weltgeschichte heute reingucken, eigentlich völlig unbefriedigt macht nach einem solchen Schluss. Das entspricht nicht meiner Lebenswahrheit, das entspricht nicht dem, was ich wahrnehme. So schön das auch klingt, aber es macht mich, letztendlich würde es mich verzweifeln machen, weil das kann ich so nicht erreichen. Eine ganz wesentliche Komponente fehlt mir bei diesem Konzept. Das ist das, was dieser Erde heute fehlt im Gegensatz zum Garten Eden. Und hier muss ich einfach den Predigtext etwas ergänzen, nämlich mit 1. Mose 3, Vers 8. Und diesen Satz habe ich euch schon ganz oft gesagt, ihr werdet ihn wiedererkennen. Und sie gehörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Dieses Spazierengehen mit Gott in der Kühle des Abends. Diese wunderbare Vorstellung. Gott, der Herr, war eben den ersten Menschen gegenwärtig. Er ging mit ihnen im Garten umher. Und das ist eine ganz tolle Vorstellung. Aber das gibt es jetzt nicht mehr. Im Moment geht das nicht mehr. Wir können nicht mit Gott in der Kühle des Abends, jedenfalls nicht körperlich, spazieren gehen. Die Sünde hat dieses wunderbare Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf gestört. Der Garten ist eben kein Schutzraum mehr. Wir leben nicht mehr in einem Garten. Und so sehr wir uns auch bemühen würden, aber realistisch gesehen tun wir nicht mal das. Davon weiß ich so als Naturschützer auch ein Lied zu singen. So sehr wir uns auch bemühen würden, wir haben keine Chance, das Paradies wiederherzustellen. Nicht auf dieser Erde. Und selbst die Verheißung Gottes ist auch eine ganz andere. Gott sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Dieser Himmel, diese Erde werden vergehen. Wir werden dieses Paradies hier nicht mehr erleben. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt sagen, na gut, dann ist es ja auch egal, leben wir drauf los. Gerade so, wie es jedem gefällt. Wenn eh alles kaputt geht, dann haben wir gar keine Chance. Aber ich denke, das ist die falsche Reaktion auf die Erkenntnis, dass das Paradies nun einmal nicht wiederherzustellen ist. Denn dieser Auftrag Gottes, von dem wir vorhin auch gehört haben, der ist ja nicht ausgelöscht, der bleibt ja. Dieser Auftrag an den Menschen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und bebauen und bewahren sind das Gegenteil von ausbeuten und ausrotten. Unsere von Gott gegebene Verantwortung bleibt, auch wenn wir nicht mehr im Paradies leben. Und darum ist es schon richtig und gut, Liebe, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit anzustreben und zu praktizieren. Aber zum wahren Paradies fehlt eben Gottes Gegenwart. Und das nehmen wir, oder nehme zumindest ich, ganz schmerzhaft wahr, wenn wir in unsere Zeit, in unsere Welt, in die Realität schauen. Überall sehen wir diese riesigen Defizite, das Versagen, das Herrschen des Bösen. Gott selbst fasst das in seinem Wort mal so zusammen, und das ist Alttestament, nicht erst jetzt. Da ist nicht ein Mensch, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist die Realität aus der Sicht Gottes. Ist das nicht zum Verzweifeln? Nur ist Verzweifeln etwas, was hier nicht hingehört. Das muss man sagen, und ich habe auch gerade in dieser Woche in einem Lehrtext zu der Losung gelesen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch nicht zum Verzweifeln bringen, ich will euch erquicken. Und dann führte der Schreiber zu diesem Text dann aus, von dieser Quelle ist in unseren Gottesdiensten die Rede. Gehen auch Sie dorthin und lassen Sie sich erquicken. Und darum darf diese Predigt auch nicht in Hoffnungslosigkeit enden, nicht in Fatalismus. Jesus will uns erquicken, das ist Realität und nicht deprimieren. Und wie erquickt er uns jetzt schon, selbst außerhalb des Paradieses, in dem wir ja nun leider nicht mehr leben? Nun, wir dürfen, wenn auch diese Körperlichkeit nicht mehr gegeben ist, in der Gegenwart Gottes leben, weil Gott in uns lebt, durch seinen Geist. Dieser Geist bezeugt uns die Größe des Schöpfers, davon haben wir eben eine ganze Menge gehört und auch gesungen. Dieser Geist bezeugt die Liebe Gottes zu uns und das Verlangen des Allerhöchsten, mit mir und mit dir Gemeinschaft zu haben, eben in der Kühle des Abends spazieren zu gehen. Und ich muss euch sagen, als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich das ganz deutlich gespürt, dass Gott diese Gemeinschaft mit mir sucht. Eine kurze Zeit lang war dann Gott ja auch nochmal leibhaftig auf dieser Erde, als sichtbarer Mensch unter uns. In Christus Jesus, seinem Sohn. Und durch das Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu dürfen die, die an ihn glauben, die Gegenwart Gottes in ihrem Leben erfahren. Aber das ist ja auch noch nicht alles. Wir haben ein Versprechen von Gott, unserem Vater, dass wir ihn auch einmal leiblich sehen werden, in seiner Gegenwart leben dürfen, so wie es im Garten Eden war. Im Garten, im Schutzraum. Diese Zeit, die hat dann diesen Namen Garten absolut verdient. Ein Schutzraum, in dem nichts Böses mehr sein wird. Kein Schmerz, kein Leid, kein Tod, keine Sünde mehr, die von Gott trennt. Und ich denke mal, das ist ein, nee, ich denke nicht, für mich ist das ein wunderbares Versprechen. Das ist eine ganz tolle Hoffnung, in der wir leben dürfen. Und darum können wir sehr wohl traurig sein, wenn wir Menschen in Gottes Ferne auf dieser Welt betrachten, wenn wir das, was sie anrichten im Fernsehen oder auch es live erleben, so sehen. Ja, dann können wir betroffen sein, erschrocken, traurig, wir können weinen, aber es gibt trotzdem keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit für die, die glauben. Im Hause meines Vaters, das sagt Jesus uns, sind ganz viele Wohnungen. Und ich gehe dahin, sie für euch zuzubereiten. Ihr braucht nur noch ins Vaterhaus einzuziehen. Die einzige Frage ist, hast du schon einen Mietvertrag? Amen.